2. Negative Aktionen sind schön und gut, doch sie müssen durch positive und konstruktive Aktionen ergänzt werden. Diese positiven Aktionen fallen in 2 Gruppen. A. Aktionen, die in der Politik beginnen und in der Wissenschaft enden. Und B. Aktionen, die in der Wissenschaft beginnen und in der Politik enden. A. In letzter Zeit wurden verschiedene Möglichkeiten erörtert, wie die Tätigkeit von Wissenschaftlern und Technikern im Sinne der Menschheit politisch kontrolliert werden kann. In einer interessanten 2-tägigen Debatte im britischen Oberhaus, 29. und 30. Mai 1945, verlangte Lord Vansittart, alle deutschen Laboratorien, egal ob sie Universitäten angeschlossen sind oder vom Staat und der Privatwirtschaft unterstützt werden, auf lange Sicht einer strengen Überwachung zu unterstellen. Nur so lasse sich ein Vergeltungskrieg mit neuen Geheimwaffen verhindern. Lord Brabazon machte den realistischeren Vorschlag, diese Überwachung von wissenschaftlichen Entwicklungen nicht auf besiegte Nationen zu beschränken. Denn diese hätten auf Jahre hinaus ohnehin kaum die Möglichkeit, neue Waffen in großen Mengen zu produzieren. Stattdessen schlug er vor, in den Friedensverhandlungen ein internationales Überwachungsgremium einzurichten, das über die Autorität verfügt, Laboratorien und Fabriken in aller Welt zu inspizieren. Ohne diese internationale Überwachung wäre die Folge, nach Ansicht von Lord Brabazon, ein Rüstungswettlauf zwischen Großbritannien und den Vereinigten Staaten auf der einen Seite und dem Rest der Welt auf der anderen. Durch intensive Forschung könne sich die angelsächsische Gruppe vielleicht einen Vorsprung in diesem Wettlauf verschaffen und andere Nationen von einem Angriff abschrecken. Lord Brabazon hielt seine Rede vor dem Abwurf der ersten Atombombe. So wie sich die Dinge darstellen, verfügen die Vereinigten Staaten und Großbritannien bereits über einen gewaltigen Vorsprung im Rüstungswettlauf der Nachkriegszeit. Diesen Vorsprung könnten sie sogar einige Jahre lang behalten. Doch dann werden andere Nationen, wenn sie nicht zuvor von den heutigen Besitzern der Bombe vernichtet werden, oder wenn nicht vorher die Vernunft, die Aufgabe der absoluten Souveränität oder eine Weltregierung an die Stelle des Nationalismus treten, von ihren Wissenschaftlern dieselben oder bessere Methoden zur Herstellung von Atomwaffen erhalten. Gleichzeitig ist eine internationale Kontrollbehörde zum Schutz der Menschheit vor dem Triumph der Wissenschaft heute noch größer, als sie es vor Hiroshima war. Die Einrichtung einer solchen Behörde würde die Umsetzung einer weiteren Sicherheitsmaßnahme ermöglichen, die Lord Strabalji in derselben Debatte vorschlug, nämlich die Sammlung aller wissenschaftlichen Erkenntnisse, die nach Ansicht kompetenter Experten eine reale oder mögliche Gefahr für die Menschheit darstellen. Ähnliche Vorschläge wurden auch auf der anderen Seite des Atlantiks gemacht, und es bleibt abzuwarten, ob und in welchem Umfang die Vereinten Nationen sie umsetzen werden. Inzwischen sind die Herren Truman, Attlee und King übereingekommen, die Geheimnisse ihrer Wissenschaftler und Ingenieure zu hüten, bis durchsetzbare Sicherungsmaßnahmen gegen ihren Einsatz zu zerstörerischen Zwecken erarbeitet werden. Aber wie können diese durchsetzbaren Sicherungsmaßnahmen aussehen? Bislang hat davon offenbar niemand eine klare Vorstellung. Im Prinzip ist es eine ausgezeichnete Idee, gefährliches Wissen zu sammeln und der internationalen Kontrolle zu unterstellen. Einige halten den Gedanken einer internationalen Polizeibehörde für attraktiv und umsetzbar. Doch leider ist der Weg vom Gedanken zur Umsetzung und von der Theorie zur Praxis weit und steinig. 2 beunruhigende Fragen drängen sich auf. Erstens, werden die nationalen Regierungen bereit sein, diese Vorschläge umzusetzen? Und zweitens, wenn sie dazu bereit sind, werden die von ihnen beschäftigten Wissenschaftler bereit sein, sich an die internationalen Spielregeln zu halten? Um diese Fragen zu beantworten, müssen wir den Einfluss des aufgeklärten Eigeninteresses gegenüber dem Einfluss der nationalistischen Leidenschaften und Vorurteile abwägen. Das aufgeklärte Eigeninteresse würde sich zweifelsohne für eine Weltregierung, internationale Kontrollen und eine Sammlung von Informationen aussprechen. Doch leider handeln Menschen in einigen der wichtigsten Fragen des Lebens nicht im aufgeklärten Eigeninteresse. Täten sie das, würden wir heute vermutlich im Paradies leben. Auf dem Gebiet der internationalen Politik werden, wie wir gesehen haben, die folgenschwersten Entscheidungen nicht von vernünftigen Erwachsenen getroffen, sondern von Boygangstern. Trotz der Lektionen von Hiroshima und Nagasaki ist es gut vorstellbar, dass einige Staaten die Inspektion ihrer Labors und Fabriken verweigern werden. Und wenn auch nur eine einzige Regierung nicht mitzieht, wird natürlich das gesamte Projekt scheitern. Genauso denkbar ist es, dass das Prinzip der internationalen Kontrolle akzeptiert wird. Dann werden jedoch einige und schließlich, wenn der Verdacht aufkommt, alle beteiligten Staaten ihre Forschung in Höhlen, Wälder oder Bergfestungen verlagern, wo ihnen niemand auf die Finger sehen kann. Man mag es für unwahrscheinlich halten, dass ausgebildete Wissenschaftler ihre politischen Bosse bei derart sinnlosen und unmoralischen Unterfangen unterstützen. Doch nur weil Menschen gelernt haben, im Labor rational zu handeln, heißt das nicht, dass sie sich gegenüber Ausländern und Minderheiten oder sogar gegenüber ihren eigenen Frauen und Kindern rational verhalten. Bis vor wenigen Jahren hatte Deutschland die besten wissenschaftlichen und technischen Hochschulen der Welt. Doch die meisten der Menschen, die dort studiert hatten, arbeiteten nicht nur für die nationalsozialistischen Bosse, sondern glaubten an ihre Propaganda und ließen sich von den nationalistischen Leidenschaften mitreißen, die diese so geschickt entfesselten. Deutschland ist kein Einzelfall. In allen Ländern sind nationalistische Leidenschaften, dieselben wie in Deutschland, wenn auch vielleicht weniger heftig, unter Wissenschaftlern und Technikern genauso verbreitet wie in allen anderen Klassen. Trotz ihrer Ausbildung oder vielleicht gerade wegen ihrer extremen Spezialisierung, sind Wissenschaftler und Techniker zu den gefährlichsten irrationalen Vorurteilen in der Lage und keineswegs gegen tückische Propaganda gefeit. Dieselben Menschen, die den Glauben an eine transzendente und immanente spirituelle Wirklichkeit jenseits der Phänomene als Aberglauben abtun, haben kein Problem damit, die Nation, der sie zufällig angehören, als höchsten Gott zu verehren und die Unfehlbarkeit ihres Außenministeriums und die quasi göttliche Natur des politischen Führers anzuerkennen. Daher sollten wir uns nicht wundern, wenn Pläne für eine internationale Kontrollbehörde und die Sammlung von wissenschaftlichen Erkenntnissen in der Praxis nicht die erhofften Ergebnisse zeitigen. B. Wenden wir uns nun den wissenschaftlichen Aktionen zu, die Wissenschaftler und Techniker ergreifen können, um einen Krieg weniger wahrscheinlich zu machen und die Summe der menschlichen Freiheit zu vergrößern. Aktionen dieser Art sind nur in der angewandten Wissenschaft möglich. Die Grundlagenforschung ist ihrem Wesen nach objektiv. Hier betätigen sich Menschen, die wissen wollen, wie die Dinge laufen, wie der junge Clerk Maxwell es ausdrückte. Sie wollen wissen, wie die Natur funktioniert und wie ihre Teile in einem Kausalsystem zusammenwirken. Was mit den Ergebnissen der objektiven Forschung weiter geschieht, können die Forscher weder vorhersehen, noch sind sie dafür verantwortlich. So machte der erwachsene Clerk Maxwell, geleitet von seiner Faszination für das Verhalten von Licht und Magnetismus, verschiedene Entdeckungen, die von Technikern bei der Entwicklung von unterschiedlichen Geräten verwendet wurden. Diese Geräte wiederum kommen heute unter anderem zur Verbreitung von sentimentalen Liebesfilmen, Zigarettenwerbung, schlechter Musik und staatlicher oder kapitalistischer Propaganda zum Einsatz. Clark Maxwell wäre vermutlich entsetzt, wenn er wüsste, wozu das Radio heute verwendet wird. Doch schuld ist er daran nicht. In der Praxis lässt sich die Grundlagenforschung nicht planen, es sei denn, man finanziert die Forschung auf bestimmten vernachlässigten Gebieten. Wenn Forschungsanlagen zur Verfügung stehen, dann werden sie auch von Männern und Frauen genutzt werden, die herausfinden wollen, wie die Dinge laufen. Die Planung von wissenschaftlichen Aktivitäten mit dem Ziel, bestimmte politische, gesellschaftliche und wirtschaftliche Ziele zu erreichen, muss an dem Punkt ansetzen, an dem die Erkenntnisse der objektiven Forschung auf die Lösung praktischer Probleme angewandt werden. Einzeln und in ihren Berufsverbänden könnten Wissenschaftler und Techniker viel dazu beitragen, die Planung auf menschliche und vernünftige Ziele zu richten. Theoretisch sind sich alle einig, dass die angewandte Wissenschaft für den Menschen gemacht wurde und nicht der Mensch für die angewandte Wissenschaft. In Science in the Modern World bringt Thorstein Veblen den Konflikt zwischen der Wissenschaft, wie sie bis heute angewandt wird, und den menschlichen Interessen auf den Punkt. In diesem Aufsatz unterscheidet Veblen zwischen einem pragmatischen und einem wissenschaftlichen Standpunkt. Aus pragmatischer Sicht wissen die Menschen sehr genau, was gut für sie ist, und haben Mythen und Märchen, Sprichwörter und populäre Philosophien, Gepflogenheiten und Moral entwickelt, um ihr Weltwissen in Worte zu fassen und weiterzugeben. Die Erkenntnisse der Wissenschaft, vor allem der Wissenschaft, wie sie im Dienste einer zentralisierten wirtschaftlichen und politischen Macht angewandt wird, stehen oft in Widerspruch zu den pragmatischen Werten der Menschheit. Und dieser Konflikt ist Ursache großer Unzufriedenheit, Enttäuschung und Verbitterung. Die erhebliche praktische Bedeutung dieses Konflikts zwischen wissenschaftlicher oder besser angewandt wissenschaftlicher und pragmatischer menschlicher Werte kommt in einem Leitartikel einer neueren Ausgabe, 22. Juli 1945, der führenden britischen Wissenschaftszeitschrift Nature zum Ausdruck. Die große Schwierigkeit beim Erhalt der industriellen Moral ist dem Autor zufolge der unvermeidliche Gegensatz zwischen der wissenschaftlichen Herangehensweise an menschliche Probleme der Produktion und der politischen Herangehensweise des Verwalters, der in den Methoden der Verhandlung und Kompromissfindung geschult ist. Der Ausgleich zwischen verschiedenen Interessen und der Kompromiss zwischen unterschiedlichen Standpunkten, der das Wesen des politischen Prozesses ausmacht, steht im Widerspruch zur wissenschaftlichen Herangehensweise an das Industriemanagement. Das bedeutet nicht, wissenschaftliche Grundsätze aufzugeben oder anerkannte Tatsachen zu ignorieren, sondern verlangt eine Kombination oder Integration des politischen und des wissenschaftlichen Ansatzes bei einer Lösung, die sowohl den wissenschaftlichen als auch den psychischen oder politischen Erfordernissen Rechnung trägt. Beginnen wir mit der Feststellung, dass das Wort Integration bei der Erörterung wirtschaftlicher oder politischer Probleme immer ein Alarmsignal ist. Denn es wird oft stillschweigend vorausgesetzt, dass die Arbeit der Integration von Menschen übernommen wird, die über den Prozessen oder Personen stehen, die zu integrieren sind. Wenn Menschen Integration fordern, rufen sie also nach der zentralisierten Staatsmacht und einer Ausweitung der Institutionalisierung. Doch da Macht immer korrumpiert, darf man keinem Menschen und keiner Gruppe allzu lange allzu viel davon anvertrauen. Wenn die Wissenschaft angewandt wird, um eine Produktionsform zu schaffen, die bei ihrer effizienten Umsetzung in Konflikt mit menschlichen Grundwerten gerät und daher das Eingreifen der staatlichen Autorität erforderlich macht, um die betreffenden Personen und Ansichten zu integrieren, dann kann man davon ausgehen, dass die Anwendung der objektiven wissenschaftlichen Erkenntnisse hier aus menschlicher Sicht fehlgeleitet und nicht wünschenswert war. Bis heute wurde die angewandte Wissenschaft kaum oder nicht vorrangig im Dienste der Menschheit eingesetzt oder, weniger abstrakt, einzelner Männer und Frauen mit ihrem moralischen und spirituellen Potenzial, das jeder in den geeigneten materiellen und gesellschaftlichen Umständen ausschöpfen könnte und das in einigen Fällen einer vollständigen Verwandlung gleichkäme. Vielmehr wurde der Mensch von der angewandten Wissenschaft benutzt, von den Technikern, die gern immer kompliziertere Geräte entwickeln, und von den finanziellen und staatlichen Interessen, die von der Zentralisierung der Macht profitieren. Wenn die angewandte Wissenschaft in Zukunft in den Dienst der Menschen gestellt werden soll, dann benötigen Techniker und Wissenschaftler ein Regelwerk, das ganz bewusst darauf zielt, menschlichen Grundbedürfnissen zu dienen und die Anliegen des Friedens und der persönlichen Freiheit zu unterstützen. Ein solches Regelwerk lässt sich nur von internationalen Organisationen von Wissenschaftlern entwickeln, die auf ihrem Gebiet führend sind und ihr Können und Wissen zur Verwirklichung des gemeinsamen Ziels, sprich dem Wohl, der Freiheit und dem Frieden der Menschheit, einsetzen können. Es wäre absurd, wenn ich hier versuchen wollte, die Ergebnisse dieser hypothetischen Expertengruppe vorwegzunehmen. Doch es ist möglich, mit aller gebotenen Bescheidenheit die allgemeinen Linien anzudeuten, denen diese Diskussion folgen müsste. Das größte Bedürfnis der Menschheit ist ausreichende Ernährung. Dennoch wird die Politik der Nationalstaaten heute in erster Linie von Machterwägungen diktiert. Die herrschenden Minderheiten der Welt sorgen überall dafür, dass sie selbst genug und nach den abstoßenden Beschreibungen diplomatischer Bankette der letzten Zeit zu urteilen, mehr als genug zu essen haben. Daher halten sie die Ernährung für eine Selbstverständlichkeit und stellen sich als erstes und oft ausschließlich die Frage, wer übt Macht über wen aus? Doch für die große Mehrheit der Männer, Frauen und Kinder auf diesem Planeten ist die Ernährung keineswegs eine Selbstverständlichkeit. Ihre erste und oft einzige Sorge gilt der nächsten Mahlzeit. Die Frage, wer Macht über wen ausübt, ist für sie bestenfalls von akademischem Interesse. Sie wünschen sich, dass man sie in Ruhe ihrer Wege gehen lässt. Doch aus bitterer Erfahrung wissen sie, dass es unter den heutigen Umständen immer eine herrschende Minderheit geben wird, die sie im Namen der heiligen Nation, der allmächtigen Partei oder der heiligen Gebote dieser oder jener politischen Doktrin herumkommandiert, tyrannisiert und schikaniert. Daher sind sie kaum in der Lage, Interesse für die nationale oder internationale Politik aufzubringen, die das Hauptanliegen der wohlgenährten Machtliebhaber an der Spitze der gesellschaftlichen Pyramide sind. Die einzigen Themen, die auf der Konferenz von San Francisco, die mit der Unterzeichnung der Charta der Vereinten Nationen endete, erörtert wurden, waren Machtfragen. Das Grundproblem der Menschheit – die ausreichende Ernährung wurde an einen obskuren internationalen Landwirtschaftsausschuss delegiert. Doch wenn eine echte internationale Vereinbarung getroffen und eingehalten werden soll, dann muss es eine Vereinbarung zu Problemen sein, die erstens von vitalem Interesse für die Menschheit sind und zweitens eine Lösung haben, die ohne Krieg oder dessen Androhung möglich ist. Machtprobleme sind in erster Linie ein Anliegen der herrschenden wenigen. Und da die Macht ihrem Wesen nach expansiv ist, besteht keine Aussicht darauf, diese Probleme zu lösen, wenn ein expandierendes System mit einem anderen kollidiert, es sei denn durch die organisierte und wissenschaftliche Gewalt des Kriegs. Doch Krieg im modernen Maßstab zerstört die dünne und prekäre Schicht der Zivilisation und reißt zahllose Menschen in den Abgrund des Elends und langsamen Todes, der moralischen Gleichgültigkeit oder der teuflischen Raserei. Wenn es Politikern mit ihrem lauthals verkündeten Wunsch nach Frieden ernst wäre, dann würden sie alles in ihrer Macht Stehende tun, um die absolut unlösbaren Machtfragen zu umgehen und in internationalen Konferenzen und diplomatischen Diskussionen ihre gesamte Aufmerksamkeit auf das eine große Problem zu richten, das alle Angehörigen der Menschheit betrifft. Das eine große Problem, das sich nicht nur nicht mit militärischer Gewalt lösen lässt, sondern das vollkommen unlösbar ist, solange die alten Kriegs- und Machtspiele fortgesetzt werden. Der erste Punkt auf der Tagesordnung jedes Treffens der Vertreter der Nationen aus aller Welt sollte also sein, wie können alle Männer, Frauen und Kinder genug zu essen bekommen? Es gilt heute als modern zu erklären, Malthus habe Unrecht gehabt, weil er nicht vorhergesehen habe, dass sich in einer Region erzeugte Überschüsse mit Hilfe moderner Transportmittel schnell und billig in andere bringen lassen, in denen Knappheit herrscht. Doch erstens versagt das moderne Transportwesen, wenn Machtpolitiker zum Krieg greifen, und selbst nach Ende der Kampfhandlungen fällt es so lange aus, dass der Hunger von Millionen von Menschen garantiert ist. Und zweitens hat kein Land, das seine Bevölkerung nicht ernähren kann, in der heutigen Situation Zugriff auf die Überschüsse anderer Länder, es sei denn, es zahlt mit Geld oder Exporten. Großbritannien und andere westeuropäische Nationen, die ihre dichte Bevölkerung nicht ernähren können, waren in Friedenszeiten in der Lage, den Import von Lebensmitteln mit dem Export von Industriegütern zu bezahlen. Doch industriell rückständige Nationen wie Indien oder China, Länder, in denen der malthusische Albtraum in größtem Maßstab wahr geworden ist, produzieren nur wenige Industriegüter und haben damit nicht die Mittel, die benötigten Agrargüter zu kaufen. Doch was wären die Auswirkungen auf den Welthandel und die internationale Politik, sollten diese Länder eine Massenfertigung aufbauen und genug exportieren, um die Agrargüter zu kaufen, die ihre rasch wachsende Bevölkerung benötigt. Japan musste Industriegüter exportieren, um die Nahrungsmittel zu kaufen, die auf den beengten Inseln nicht produziert werden konnten. Von Arbeitern mit niedrigem Lebensstandard produzierte Güter traten in Konkurrenz zu den von den besser bezahlten Arbeitnehmern im Westen produzierten Waren und unterboten sie im Preis. Die Antwort des Westens war politischer Natur, hohe Zölle, Einfuhrquoten und Handelssperren. Auf diese Handelsbeschränkungen reagierte Japan mit dem Plan eines asiatischen Reichs auf Kosten Chinas und der westlichen Kolonialreiche. Die Folge war der Krieg. Was passiert, wenn Indien und China so hoch industrialisiert sind wie Japan in der Vorkriegszeit, wenn sie ihre günstigen Industriegüter gegen Nahrungsmittel eintauschen wollen und dabei in Konkurrenz zu den westlichen Mächten treten, deren Lebensstandard deutlich höher ist?